NDR 1 Niedersachsen. Gesundheit heute.
Am Mikrofon Gabriele Hausmann, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, heute soll von ganz besonderen Kindern die Rede sein, von autistischen Kindern. Die Vorstellung, mal so ganz landläufig, Autisten zeigen keine Gefühle, sie leben in ihrer eigenen, ganz verschlossenen Welt, nehmen auch keinen Kontakt mit der Außenwelt auf, sie können stundenlang hin und her schaukeln, gegen Heizungsrohre klopfen oder Türgriffe betätigen. Manche Autisten haben auch sehr spezielle Begabungen, können fünfstellige Zahlen mühelos multiplizieren, können sich jeden Zeitungsartikel, der jemals erschienen ist, merken oder jedem beliebigen Datum den richtigen Wochentag zuordnen. Alles irgendwie richtig. Aber die Welt der Autisten ist viel komplexer und nur wenige gewähren uns Einblicke in ihre ganz eigene Lebenswirklichkeit. Autismus, das sind erhebliche Störungen in der Wahrnehmung und in der Verarbeitung von Information. Eine Persönlichkeitsstörung, die sich sehr vielfältig ausdrückt.
Alle Sinne, Gleichgewicht, visuelle Wahrnehmung, die auditive Wahrnehmung oder die Tiefen- und Oberflächensensibilität werden nicht richtig eingeordnet, nicht richtig verarbeitet. Und daraus folgern wir, dass die Kinder halt dieses Fehlverhalten oft zeigen, was sich in Stereotypien zeigt oder auch in Autoaggression oder auch in irgendwelchen Stereotypen Suchen von visuellen Reizen oder einfach alles, was eben nicht so der Norm entspricht, das suchen die Kinder, weil eben die Sinneswahrnehmung und Sinnesverarbeitung nicht angemessen gefiltert wird und nicht angemessen läuft bei den Kindern.
Daniela Küchemann ist Ergotherapeutin im Therapiezentrum Autismus in Hannover, kurz THZ, und sie arbeitet mit Kindern zwischen 3 und 18 Jahren. Eine jahrelange Berufserfahrung mit autistischen Kindern hat sie gelehrt, jedes autistische Kind ist anders, jedes ein einzigartiges Kind und kaum ein Kind kann ganz und gar in die Welt der Nicht-Autisten eintauchen.
So wie ich sie einschätze, kommt es sehr, sehr darauf an, was für eine Anlage und Potenzial ein Kind mitbringt, um dann auch zu sehen, wo geht der Weg hin, also welche weiterführenden Möglichkeiten gibt es. Das ist, denke ich, also ganz wichtig zu sehen, also dass man viel verändern kann und viel verbessern kann, aber Heilungschancen gibt es keine und es wird immer ein Kind mit Autismus bleiben. Es gibt immer nur bestimmte Situationen, die man erlernen kann und versuchen kann zu automatisieren, aber so ein gesunder Sozialkontakt, eine gesunde Wahrnehmungsverarbeitung, die, glaube ich, wird nie erreicht.
Das Therapiezentrum Autismus in Hannover. 36 Kinder lernen hier das Leben mit sozialen Kontakten. Sie lernen, wie solche Kontakte üblich und wichtig sind. Aus allen autistischen Kindern werden autistische Erwachsene, denn Autismus lässt sich nicht heilen. Und viele dieser autistischen Erwachsenen sind ein Leben lang auf Hilfe angewiesen. Wir wollen heute über die Möglichkeiten sprechen, die Autisten haben und natürlich, wenn es geht, auch über die Ursachen und die vielfältigen Formen dieser Beeinträchtigung. Und dazu begrüße ich im Studio Dr. Gisela Szymanski. Sie ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hannover und Klaus Kokemoor. Er ist stellvertretender Leiter der Ambulanz und der Ambulanz im THZ und auch der Beratungsstelle Ihnen beiden. Einen schönen guten Abend. Und meine erste Frage ist ganz einfach. Was ist eigentlich Autismus, Herr Kokemoor? Kann man das einfach beantworten?
Nein, es lässt sich nicht einfach beantworten, weil das ist ein ganz breites Spektrum. Es gibt verschiedenste Formen, vom frühkindlichen Autismus bis zum Asperger-Syndrom. Und man kann sagen, beim frühkindlichen Autismus haben wir es mit einer sehr großen Form von Störungen zu tun. Viele Kinder mit frühkindlichem Autismus verfügen nicht über Sprache und deswegen wird diese Form auch relativ früh diagnostiziert. Weil wenn Eltern merken, dass Sprache wegbleibt, dann gehen sie schnell mal zum Kinderarzt und erkundigen sich, was da sein kann. Aber das ist nur ein Bereich, der beim frühkindlichen Autismus in Erscheinung tritt. Der andere Bereich sind, wie eben schon im Bericht erwähnt, die starken stereotypen Verhaltensweisen, aber vor allem auch die Isolation, also der Mangel, in soziale Kontakte zu gehen. Und eine andere Form ist das Asperger-Syndrom und da ist es ähnlich. Da ist auch die Schwierigkeit da, soziale Beziehungen zu führen, aber die Kinder und Jugendlichen verfügen über Sprache und auch über eine normale Intelligenz, manchmal auch über eine besondere Intelligenz. Und auf dem Hintergrund wird dieses Behinderungsbild erst viel, viel später erkannt, meistens zwischen dem 5. und 9. Lebensjahr, wenn die Kinder mehr auf soziale Kontakte, Kindergarten, Schule angewiesen sind.
Autismus zählt ja zu den eher seltenen Erscheinungen. Und im Rahmen der Recherche, Herr Kokemoor, habe ich festgestellt, es gibt gar keine allgemeingültigen Zahlen. Haben Sie eine Zahl?
Nein, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Angaben dazu. Und ich würde so aus dem Gefühl heraus sagen, 7 auf 10.000 vielleicht, aus dem ganzen Spektrum. Vielleicht sind es auch mehr, vielleicht auch weniger. Ich weiß aus dem Erwachsenenbereich, dass es da eine riesig große Dunkelziffer gibt, gerade im Bereich von Menschen mit Asperger-Syndrom, weil die gelernt haben, sich in unserer Welt doch recht gut zurechtzufinden und die Isolation ihnen einfach hilft, es auch zu schaffen irgendwo.
Was weiß man eigentlich, Frau Dr. Szymanski, über Ursachen? Einige sagen genetische Ursachen, aber es gibt ja noch ganz andere Theorien.
Wobei die Überlegung der genetischen Ursache sicherlich die ist, die am häufigsten genannt wird. Eine wirkliche Ursache kennt man nicht. Von daher muss man davon ausgehen, dass es wirklich eine angeborene Störung ist. Genetisch, da denkt man immer, das hätte irgendwas auch mit der Vererbung zu tun. An der Stelle wäre ich noch etwas vorsichtig, das so deutlich zu formulieren.
Es scheint ja die Möglichkeit, die Unmöglichkeit, bestimmte Informationen filtern zu können, auch in dieses Spektrum zu gehören oder auch mit einer der Ursachen unterschiedlicher Verhaltensweisen zu sein. Also alle Informationen, die in einem Moment da sind, visuelle und Informationen über das Gehör, nicht filtern zu können und nicht herauszufinden, was wichtig ist.
Mhm. Wobei insbesondere Informationen, die einen gewissen Interpretationsspielraum haben, ganz besonders betroffen sind. Und das sind eben so die zwischenmenschlichen Dinge, die das Kind vom Säuglingsalter an nicht so einschätzt wie ein anderes nicht betroffenes Kind und deswegen irritiert ist und in dieser Irritation sich lieber zurückzieht, sich lieber in sich selbst, das bedeutet ja auch Autismus, zurückzieht, was dann wiederum von den anderen, meist der Mutter, als störend, irritierend empfunden wird. Und das ist sicherlich bei den frühen Störungen dann auch der Grund, den Kinderarzt oder Hausarzt aufzusuchen, zu fragen, warum lächelt mich mein Kind nicht an? Es guckt mich ja gar nicht an. Was ist los?
Also ein ganz sicheres Zeichen scheint ja dann diese Abweisung zu sein, dieser Mangel an Kontaktaufnahme und die Unmöglichkeit, auf Kontakte zu reagieren.
Das kann man so sehen, ja.
Ja, auch sich den Kontakt einzufordern. Also ein Kind ums erste Lebensjahr, wenn es ein Spielzeug in die Hand nimmt, wird es immer Mama oder Papa versuchen einzubeziehen. Schau mal, was ich hier habe. Also den anderen eigentlich in die Handlung, die das Kind ausführt, mit reinzunehmen oder es auch schon zu benennen und wenn es nur lallt. Aber das autistische Kind macht das nicht. Es führt die Handlung aus nur für sich allein. Es macht den Anschein, als wenn es den anderen nicht braucht. Und das, was Sie schon sagten, also der Mensch ist, glaube ich, der hat die meiste Information für den anderen und damit ist das autistische Kind überfordert. Also wir strahlen ganz viele Infos aus über unseren Blick, über unsere Stimme. Und deswegen fällt es dem autistischen Kind häufig leichter, sich auf die dingliche Umwelt zu konzentrieren, aber auch in einer sehr gleichförmigen Art, um Sicherheit zu haben. Also immer wieder das Gleiche zu tun, bedeutet erstmal Sicherheit im Chaos zu finden.
Was kann man für Tests machen, um dann letztendlich auch Sicherheit zu haben, Frau Dr. Szymanski vielleicht?
Eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Man macht sich, je nachdem, wann diese Auffälligkeit bemerkt wurde, zunächst erstmal Gedanken über die allgemeine Entwicklung des Kindes. Das kann die Sprachentwicklung sein, die motorische Entwicklung, die feinmotorische Entwicklung, aber eben auch ganz besonders die, ja, wie wir sagen, soziale Interaktion, also das Zwischenmenschliche. Wie reagiert das Kind eben auf andere Menschen, auf seine Umwelt? Bei älteren Kindern ist ein Merkmal, wo man immer drauf schaut, hat das Kind eine Idee davon, dass jemand anderes eigene Gedanken, eigene Gefühle hat. Das ist sicherlich was, was man auch schon im Vorschulalter überprüfen kann. Ne? Also so auch in dem Sinne als Ob-Spiele, Nachahmungsspiele, Imitieren von Handlungen, ne? Das, was viele Kinder ja im Vorschulalter machen. Das sind Bereiche, die bei autistischen Kindern deutlich weniger zu beobachten sind. Das könnte zum Beispiel ein Hinweis sein.
Haben alle Kinderärzte, Frau Dr. Szymanski, Zeit und Ausbildung, dies alles zu erkennen? Denn man geht ja, wenn etwas mit dem Kind nicht stimmt, erstmal zum Kinderarzt. Mhm.
Eine ausführliche Diagnostik, gerade auch bei den eher wenig betroffenen Kindern, braucht schon sehr, sehr viel Zeit und Erfahrung. Und das ist sicherlich schwer in der Routine kinderärztlichen Praxis aufzubringen. Es wird sicherlich Kinderärzte geben, die sich diese Zeit nehmen. Aber da sollten wir uns nichts vormachen. Das ist im aktuellen Betrieb schon schwierig.
Ja. Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, das Beispiel Paul. Paul ist 16 Jahre alt heute, ein junger Mann also schon. Die Möglichkeiten allerdings, die andere Jungs in seinem Alter haben, die stehen Paul gar nicht offen. Er besucht jeden Tag das THZ, also das Therapiezentrum, fährt auch selbstständig mit dem Bus dorthin und ist auch in der Lage, mit seinen Eltern zu kommunizieren, am liebsten mit Hilfe des Computers. Als Paul 6 Jahre alt war, wurden seine Eltern auf das THZ in Hannover aufmerksam und sie stellten Paul vor und...
Die haben ja zu mir gesagt, das sehen wir schon, wenn der hier reinkommt, dass es ein autistisches Kind ist und der gehört hierher. Und da wusste ich, dass ich jetzt erstmal ganz konkret endlich Hilfe kriege.
Pauls Mutter Esther und ihr Mann hatten bereits eine lange Odyssee hinter sich. Der Junge galt als geistig zurückgeblieben, als entwicklungsgestört, als verhaltensauffällig. Es dauerte Jahre bis zur richtigen Diagnose.
Also, dass Paul sich nicht normal entwickelt hat, das haben wir schon gemerkt, als er 10 Monate alt war. Sind auch entsprechend bei Kinderärzten und Psychologen gewesen und in Krankenhäusern. Aber die Diagnose Autismus, die haben wir erst, seitdem er 6 ist. Ich habe lange darunter gelitten, dass er jahrelang als geistig behindert einfach nur eingestuft wurde. Wobei ich als Mutter das immer anders fand, aber es wurde mir trotzdem nicht geglaubt. Wir haben ihn gefördert, so viel wie wir konnten. Aber wenn wir schon viel früher gewusst hätten, dass das Hauptproblem der Autismus ist, wäre natürlich eine ganz andere Förderung möglich gewesen, eine gezieltere Förderung.
Das Leben mit Paul, einem autistischen Kind, ist anstrengend. Es hat nichts Sensationelles, nichts Kinohaftes. Es ist der ganz normale Alltag mit einem behinderten Kind. Im THZ hatte ich Gelegenheit, mit Esther über Pauls Entwicklung zu sprechen. Die ersten Anzeichen kamen schon früh, im Babyalter.
Die Mimik war wesentlich sparsamer. Ich hatte Gott sei Dank einen guten Kontakt zu ihm. Also ich konnte ihn auch stillen zum Beispiel und den Arm nehmen, was viele Eltern ja berichten, dass sie das noch nicht mal konnten. Das geht bei Paul auch nach wie vor sehr gut. Er hat mir aber zum Beispiel nicht die Arme entgegengestreckt und er war in seiner körperlichen Entwicklung verzögert. Also er hat nicht mit beiden Händen gespielt, er hat nicht an seinen Füßen gespielt. Also die Wahrnehmung der Umwelt war bei ihm wesentlich geringer. Und auch seine Entwicklung zum Krabbeln, zum Sitzen, diese Sachen waren erheblich verlangsamt.
Als Sie es wussten, mein Sohn ist ein Autist, was haben Sie empfunden?
Habe erstmal die ganzen großen autistischen Menschen gesehen und habe gedacht, so wird mein Kind nicht. Er ist so geworden, aber es ist auch alles in Ordnung, dass es so ist.
Wie sieht die Hilfe aus? Was nimmt Ihnen das Zentrum ab? Was können Sie selbst tun?
Selbst hat mir ganz viel gebracht zu lesen. Und zwar Bücher, die von Autisten selbst geschrieben wurden. Dadurch konnte ich viel, viel mehr verstehen, warum mein Kind sich so verhalten hat und was mein Kind macht. Und das Therapiezentrum hat mir noch viele Kommunikationsmöglichkeiten aufgezeigt. Paul kann zwar sprechen, aber er spricht nur sachlich. Also er lässt sich nicht darüber aus, was er fühlt. Oft sind auch die Mimik und seine tatsächlichen Gefühle im Widerspruch miteinander. Und da hilft mir ganz viel die gestützte Kommunikation, die wir hier ja erst gezeigt bekommen haben. Und inzwischen kommunizieren wir seit Jahren ja auch schon über einen Computer mit Paul. Und das ist eine ganz große Bereicherung.
Jetzt ist er ja 16 Jahre alt. Da sind alle Mädchen und Jungs in der Pubertät, auch Paul nehme ich an. Was hat sich verändert?
Zunächst war es ganz schwierig. Also Paul wurde unglücklich. Das merkte man. Das fing vor drei, vier Jahren ungefähr fing das an, dass er unglücklich wurde. Da kamen dann die schwierigen Sachen, nämlich die Autoaggression, die leider viele Autisten haben. Das war bei Paul auch so. Und er schrieb dann, dass er eben unglücklich sei, ein Autist zu sein, und fing dann auch an, sich in die Arme zu beißen. Und es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Aber dadurch, dass er die Möglichkeit hatte, uns das mitzuteilen, änderte sich schon viel, auch in unserem Verhalten ihm gegenüber. Dann macht er sich natürlich Gedanken über seine Zukunft. Er ist froh, dass er noch 1,5 Jahre Zeit hat. Also er kann hier noch 1,5 Jahre zur Schule gehen. Beobachtet aber bei seinen Mitschülern, dass die schon ausziehen von zu Hause oder zum Teil auch schon ausgezogen sind. Und darüber macht er sich ganz viel Gedanken.
Hat er eigentlich eine Freundin mit 16 und darüber hinaus muss man sich ja auch Gedanken um Sexualität machen?
Ich glaube, den Wunsch hat er schon, aber es ist, glaube ich, trotzdem sehr schwierig für ihn, das entsprechend umzusetzen. Also erstmal überhaupt eine Freundin zu finden, weil ja viel mehr Jungs autistische Störungen haben als Mädchen. Also ein autistisches Mädchen zu finden, was mit ihm eine Freundschaft haben will, glaube ich, geht gar nicht. Also da müsste es schon eine andere Behinderung sein. Ich denke, den Wunsch hat er schon. Aber wie weit er das umsetzen kann, das weiß ich nicht. Ich wünsche es ihm.
Es ist ja unbestritten eine Belastung. Das kann man ja nicht aus der Welt diskutieren. Was ist schön im Leben mit Paul?
Schön im Leben mit Paul ist, dass die Sichtweise sich total verändert hat. Also das Leben ist langsamer und intensiver. Die Ansprüche muss man natürlich an sich etwas hochschrauben, aber an das Kind runterschrauben. Und man freut sich über alle Fortschritte, über alles, was vom Kind kommt. Und autistische Kinder, die können ganz, ganz intensiv Gefühle haben und vor allem aber Gefühle nachempfinden. Was ja immer so viel in den ganzen letzten 40 Jahren, glaube ich, erzählt wird, Kinder, autistische Menschen haben kein Einfühlungsvermögen. Und das ist genau das Gegenteil der Fall. Also was Paul uns an Einfühlungsvermögen für andere Menschen und für uns entgegenbringt, ist wirklich eine Bereicherung. Also das Kind ist eigentlich eine Bereicherung, weil man lebt ganz anders.
Ich möchte noch einmal zurückkommen, Herr Kokemor, auf das Thema Alter der Diagnose. Wie oft erleben Sie in Ihrer Ambulanz und bei Ihren Beratungsgesprächen, dass Kinder erst mit 6 oder 7 Jahren überhaupt mit dieser oder Eltern überhaupt mit dieser Diagnose konfrontiert werden?
Also das ist eigentlich die Regel. Und ich habe neulich gerade einen Erwachsenen gesprochen, der hat die Diagnose eigentlich erst mit 49 bekommen und er hat es im Radio gehört, dass er Betroffener ist, im Grunde genommen durch eine Sendung. Und also ich bin der Meinung, dass wir heutzutage zu lange warten. Wir warten so lange, bis wir alle Symptome zusammen haben und machen dann im Grunde genommen eine Differentialdiagnostik, die man auch nicht eher machen kann. Aber was man tun kann, ist, denke ich, ganz früh schon zu gucken. Das können eigentlich auch die Kinderärzte schon leisten, weil dazu gehört eigentlich nur ein gesunder Menschenverstand. Zu beobachten, ist das Kind in der Lage, in Wechselbeziehung zu seinen Eltern oder zu der Umwelt zu gehen. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, möchte das Kind eigentlich seinen Eltern etwas mitteilen oder tut es das nicht? Und das tut es eigentlich ab dem ersten Lebensjahr. Und wenn das Kind das mit 2 immer noch nicht tut, dann muss man gucken, was ist mit diesem Kind? Das ist noch kein autistisches Kind, aber es könnte sich dahin entwickeln.
Nun hat ja Esther eben in ihrem Gespräch auch beklagt, dass eine Förderung sehr viel früher hätte einsetzen können, wenn sie gewusst hätte, was mit Paul los ist. Welche Art der Förderung kann man denn im zarten Alter von 1 bis 2 Jahren überhaupt schon ausführen?
Also es geht, glaube ich, erstmal auch darum, die Eltern zu begleiten, den Eltern Möglichkeiten an die Hand zu geben, auch mit diesem Kind in Interaktion zu gehen, was sehr schwer ist. Und im Grunde genommen auch dem Kind zu helfen mit dieser Unsicherheit, mit der es lebt. Also die Kinder haben in der Regel Schwierigkeiten, in dieser Welt zurechtzukommen. Die Welt ist für sie ein Chaos und manche Kinder können dann über Ergotherapie oder was auch immer an der Stelle schon eine Unterstützung erhalten, um auch selber mehr Sicherheit. Also im Grunde genommen beide Parteien, das Kind und auch die Eltern, brauchen relativ früh mehr Sicherheit, um miteinander zu kommunizieren. Das heißt nicht, dass man den Autismus bei einem Kind wie Paul auch heilen könnte. Aber man kommt vielleicht viele, viele Schritte weiter.
Eine regelrechte Heilung, Frau Dr. Szymanski, gibt es nicht. Das muss man leider immer wieder betonen. Wie weit kann man denn, was darf man denn überhaupt erwarten von jeglicher Form der Therapie?
Das Ziel, was man anstrebt, ist eine größtmögliche soziale Integration des Kindes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gehört aber auch die Lebenszufriedenheit des Kindes mit dazu. Wir haben uns gerade eben unterhalten, inwiefern darf ich auch dem Wunsch des Kindes auch so, ich sag mal, nach seiner eigenen sozialen Welt, wie sehr darf ich behandeln, auch mit dem in dem Sinne, dass das Kind dann auch sozial unzufrieden sein könnte. Das Kind, ich würde mir wünschen, das Kind ist in der Lage, mit seinen Eltern zu kommunizieren, in der Schule gut zurechtzukommen und gegebenenfalls auch ein, was insbesondere bei den weniger Betroffenen durchaus gelingt, einen Beruf zu erlernen und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und die Möglichkeiten, die gibt es durchaus von Beginn an.
Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Im Therapiezentrum Autismus in Hannover zum Beispiel arbeiten Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Erzieherinnen und Lehrer daran, den autistischen Kindern auch erst einmal einen Eindruck vom wirklichen Leben zu vermitteln. Was sage ich vom wirklichen Leben? Ist denn nicht das Leben, das ein Autist erlebt, auch ein wirkliches? Die Frage muss man sich ja mal stellen. Das entspricht vielleicht nicht unseren sozialen Normen und Vorstellungen, aber für ein autistisches Kind sind wiederkehrende Muster oder gleichbleibende rhythmische Geräusche ganz real, ganz wirklich. Für das siebenjährige Mädchen zum Beispiel, das mich bei meinem Besuch im THZ breit anlächelte, die Hände in die Hüften gestemmt, aufmerksam zu mir hochsah und sich erklären ließ, wer ich bin. Für dieses kleine Mädchen ist es bestimmt nicht weiter wichtig, wirklich mit mir zu sprechen. Aber ist sie auch glücklich, nur weil sie lächelt? Ich fragte Anja Kantitsch, die Leiterin des Zentrums.
Das ist schwer zu beurteilen. Das gibt den äußeren Eindruck, wenn die Kinder lachen. Aber das ist nicht immer dementsprechend situationsgerecht. Also das erhoffen wir uns natürlich, aber man kann es natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen, wenn sich das Kind nicht selber ausdrücken kann.
Diese mangelnde Ausdrucksfähigkeit erschwert den Kontakt mit autistischen Kindern. Und so kommt es, dass selbst die Eltern keine Vorstellung haben, was in ihrem Kind vorgeht und wie sie ihr Kind mit Worten oder Gesten überhaupt erreichen können. Monika Hoven ist Erzieherin im THZ und manchmal braucht sie Nerven wie Drahtseile.
Da kann es sehr laut zugehen. Das ist na, sicherlich auch in normalen Kindertagesstätten auch so. Aber diese Kinder haben sehr wenig Spielverhalten. Wir haben ja auch Kinder, die wirklich überhaupt nichts anfangen können mit einem Ball zum Beispiel oder mit einem einfachen Puzzle oder die wenigsten Kinder nehmen einen Stift in die Hand und malen mal ein Bild, ne? Und das müssen sie alles immer wieder an die Kinder heranbringen, in der Hoffnung, dass da was aufgegriffen wird, dass es den Kindern Spaß macht. Und ja, es ist sehr komplex.
Im ganzen Haus des Therapiezentrums befinden sich an jeder Tür kleine Bildchen. Anja Kantitsch erklärt.
Die Kinder kommen praktisch hier ins Haus und sehen schon am Stundenplan durch Karten, durch Visualisierung der einzelnen Stunden, wie sieht ihr Tagesablauf aus. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das können Fotokarten sein für Kinder, die nicht lesen und schreiben können, bis hinuntergebrochen zur reiner Schrift.
Auch zu den Mahlzeiten. Kärtchen mit Fotos von etwa Joghurtbechern, Spinattellern oder Saftgläsern machen es leichter, das zu bekommen, was man gerade essen möchte. Auch Piktogramme werden genutzt. Dafür brauchen die Kinder ein bestimmtes Abstraktionsvermögen, das es später auch ermöglicht, Schrift zu lesen. Eines ist aber allen autistischen Kindern gemeinsam. Sie brauchen Beständigkeit. Die ist allerdings schwierig zu erzielen, wenn die Kinder in einer Gruppe zusammen lernen und spielen sollen. Monika Hoven.
In irgendeiner Form brauchen sie eine ganz, ganz feste Struktur, wiederkehrende Rituale. Aber es gibt durchaus bei uns Kinder in der Gruppe, die mit Veränderungen ganz gut umgehen können. Es gibt aber auch Kinder, denen das egal ist, ob Veränderungen stattfinden, weil sie sehr desorientiert sind. Und im Gruppenleben, das kann durch Geschrei, durch Wutausbrüche, sich durch Aggressionen gegen andere und gegen sich selbst äußern.
NDR 1 Niedersachsen. Gesundheit heute.
Am Mikrofon Gabriele Hausmann und unser Thema Autismus. Das ist eine massive Störung der Kommunikationsfähigkeit, der Wahrnehmung, der Verarbeitung von Informationen unterschiedlicher Art. Eine unheilbare Krankheit, aber dennoch versuchen Eltern natürlich, ihren autistischen Kindern zu helfen. Dabei kommt es dann darauf an, dass auch die Eltern etliches lernen über diese Störung, damit sie sich dann ein Bild von der Welt, in der ihr Kind nun lebt, überhaupt machen können. Im Studio Dr. Gisela Szymanski, sie ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hannover, und Klaus Kokemoor, Leiter, stellvertretender Leiter der Ambulanz im Therapiezentrum Hannover und der Beratungsstelle. Ja, gleich mal die Frage, Herr Kokemoor, wo bekommt man denn außer im THZ allgemeingültige Informationen?
Also die gibt es eigentlich noch sehr wenig. Es ist im Moment allerdings, so wie heute auch, sehr viel in den Medien, dass viele Eltern auch gerade durch die Medien aufgerüttelt werden, dass mit ihrem Kind vielleicht etwas nicht stimmen könnte. Der nächste Weg ist häufig Informationen über den Kindergarten, wo die Kinder sich befinden, dass eine Heilpädagogin erkennt, dass mit dem Kind irgendwas nicht stimmt. Und bei den Kinder- und Jugendpsychiatern ist es auch häufig so, dass da die Eltern auch Informationen bekommen zu dem Störungsbild Autismus.
Da müssen ja, Frau Dr. Szymanski, auch die Eltern nach der Diagnose erstmal einen kleinen Schock verarbeiten, nicht? Wo bekommen die Eltern für sich selbst denn auch Hilfe?
Also das ist sicherlich etwas, was wir in den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxen sehr wohl auch begleiten. Ich würde mal sagen, es ist sowohl entlastend als auch belastend für die Eltern, diese Information zu bekommen. Auf der einen Seite entlastend, das Kind bekommt einen Namen, man kann endlich was tun. Und es gibt ja zumindest in den großen Städten mittlerweile auch sehr gute Hilfemöglichkeiten. Belastend natürlich, weil mit diesem Begriff Autismus eine feste Zuschreibung von Fähigkeiten in der Bevölkerung ja diskutiert wird, die ja, so wie die Mutter das eben beschrieben hat, überhaupt nicht stimmt. Diese Kinder haben ja sehr wohl auch große Fähigkeiten, und es gilt dann auch, diesen Blick auf diese Fähigkeiten zu richten und das auch als Stärke zu fördern.
Das bedeutet, ein Kindergarten, der fördert, eine Schule, die fördert, aber nicht zwingend ein Sonderkindergarten mit anschließender Sonderschule.
Ziel sollte wirklich bleiben, die Kinder in ihrem bisherigen sozialen Umfeld auch zu begleiten. Die Kinder auszugrenzen, besondere Förderprogramme führt nicht voran. Denn Ziel soll ja schon bleiben, dass die Kinder möglichst auch integriert werden in ihrem sozialen Umfeld.
Also am liebsten der Regelkindergarten, wenn es möglich ist, und die Regelschule, wenn es möglich ist.
Gegebenenfalls mit heilpädagogischer Begleitung, ja. Gegebenenfalls auch mit Beratung, sei es durch das THZ. Sie haben ja auch eine Ambulanz, Herr Kokemoor, die auch die Kindergärten berät, die Regelkindergärten, oder eben auch durch die Kinder- und Jugendpsychiater.
Also ich würde sagen, dass es für das Thema Asperger-Syndrom auch in vielen Fällen möglich ist, also auch in den Regelbereich zu gehen.
Asperger ist diese eher milde Form.
Genau, die Kinder, die über Sprache verfügen und auch eine normale Intelligenz haben, wobei ich gleich sage, auch Kinder mit frühen Autismus verfügen sehr, sehr häufig über eine normale Intelligenz, auch wenn es nach außen hin anders aussieht. Aber diese Kinder haben viel größere Schwierigkeiten, sich in unserer Gesellschaft auf dem normalen Wege zurechtzufinden. Und die sind häufig an Förderschulen, auch Förderschule für geistige Entwicklung, sehr häufig, weil sie nicht über Sprache verfügen und eben auch nicht die Handlungskompetenz haben, die man braucht, um bestimmte Kulturtechniken zu erlernen. Aber was sie haben, ist häufig ein, und das ist ganz schwierig einzuschätzen, einen sehr, sehr großen passiven Wortschatz. Das heißt, jedes Wort, was gesprochen wird, wird unter Umständen auch verstanden und somit auch eine normale Intelligenz.
Was Sie ja auch häufiger beobachten, ist, dass ein behindertes Kind in diesem Sinne ja überwiegend im Mittelpunkt des Familiengeschehens, des gesamten Lebens eigentlich steht. Das haben Sie gar nicht so gerne. Man sollte möglichst versuchen, so normal wie es irgend geht, mit diesem Kind umzugehen, nicht? Wie macht man das bloß?
Ja, ich denke, das ist sehr schwierig, weil man natürlich dieses Kind auch schützen will, weil man sich auch Sorgen macht, weil man vielleicht auch Schuldgefühle hat, weil man noch nicht weiß, was ist eigentlich mit diesem Kind. Also was Frau Dr. Schimanski eben schon sagte, die Diagnose ist für viele Eltern auch erstmal eine Entlastung, weil bis zu dem Punkt, wo sie die Diagnose haben, hatten sie viele Schuldgefühle. Und aus Schuldgefühlen heraus kann man häufig nicht so agieren, wie man möchte. Das heißt, diese Kinder bekommen auf der einen Seite häufig auch wenig Grenzen, also wenn ich jetzt an das Kinder mit Asperger-Syndrom denke. Aber es kommt dazu, dass sie für sich selber auch ein unheimliches Bedürfnis haben, die Welt zu kontrollieren aufgrund des Chaoses. Also sie entwickeln so Allmachtsfantasien, also ich weiß, wie es geht und ich bestimme. Und wenn Eltern dann auch nicht in der Lage sind, dem eine Grenze zu setzen, dann hat diese Allmachtsfantasie dann mit 5, 6, 7 Jahren eine große Massivität und damit zu arbeiten wird dann sehr schwer. Aber es ist auch generell schwierig für Eltern, eine Umgangsform dafür zu finden und deswegen brauchen die sehr früh eine Beratung. Wie gehe ich eigentlich mit diesen unterschiedlichsten Verhaltensweisen, die ich mir nicht erklären kann, weil sie aus einer anderen Kultur kommen, würde ich sagen. Wie gehe ich damit um?
Ja, eine andere Kultur, das ist auch ein Stichwort, Frau Dr. Schimanski. Handelt es sich eigentlich bei den unterschiedlichen Autismusformen tatsächlich um eine Krankheit oder um eine andere Lebensform, Daseinsform? Eine andere Kultur, wie Herr Kokomor sagt.
Es ist sicherlich eine andere Form von Wahrnehmung. Selbstverständlich hat es einen Krankheitsbegriff von der Weltgesundheitsorganisation so definiert. Ich habe aber trotz alledem auch damit meine Schwierigkeiten. Dann ist man gleich auch auf der Suche, woher kommt das? Und eben auch die Frage des Schuldgefühles, die ist bei den Eltern sehr vielfältig vertreten. Und davon möchte ich die Eltern schon entlasten. Es ist eine andere Form, die Welt wahrzunehmen und insbesondere eben soziale Informationen anders zu verarbeiten, als es die allermeisten anderen Menschen machen.
Dennoch kann man die Kinder auch nicht immer in dieser ureigenen Welt belassen. Man möchte, das ist durchaus verständlich und für die Kinder einfach absolut wichtig, ja auch Kontakte herstellen. Sie müssen in eine Form von Leben integriert werden, die wir alle kennen. Wir haben vorhin gehört, wie im THZ gearbeitet wird mit den Kindern. Viele schwören allerdings auch auf Alternativen. Und ganz oben auf der Liste steht gern die Delfintherapie. Seit gut 20 Jahren bieten schon Delfinarien in Florida oder zum Beispiel in Israel Therapien mit diesen Meeressäugern an. Dadurch sollen die Kinder aufgeschlossener werden. Im Idealfall sollen sie auch zum Sprechen angeregt werden. Nur so ein Delfin-Abenteuer kostet sehr viel Geld und das können sich viele nicht leisten. Es muss doch auch anders gehen, dachte sich da die Diplompädagogin und Wassertherapeutin Rebecca Keim aus Köln und sie entwickelte ein Konzept mit Delfinlauten, die Sonariumtherapie. Dorothea Brummerloh stellt Ihnen das Verfahren vor.
Ein Mittwochnachmittag, 16 Uhr, in einer hell erleuchteten Schwimmhalle mitten in Köln. Es ist feucht und warm und riecht nach Chlor. Im Hintergrund hört man leise Musik und eigenartige Geräusche. Ein kleiner Junge liegt auf dem Wasser, sicher gehalten von einem Mann im schwarzen Neoprenanzug. Eine Frau in gleicher Badebekleidung spricht beruhigend auf den Jungen ein, der immer wieder seine Ohren ins Wasser dreht. Plötzlich strampelt der Junge mit seinen Füßen kräftig im Wasser, denn endlich hat auch er sie gehört, die Delfine. Nun ist das Schwimmbecken allerdings viel zu klein, als dass sich hier Delfine tummeln und Felix so eine Freude bereiten könnten. Schaut man genauer hin, sieht man statt der grauen Meeressäuger in regelmäßigen Abständen schwarze Kabel im Schwimmbecken hängen, an deren Enden kleine blaue Dosen befestigt sind. Auch Felix hat sie entdeckt. In diesem Plastikgehäuse steckt also der Delfin. Das glaubt nicht mal Felix. Doch eigentlich ist es ja auch nur das Sonar des Delfins. Delfine haben parallel zum Gehör einen ganz besonderen Sinn. Das Sonar, das zur Erzeugung und Wahrnehmung von Ultraschalllauten unter Wasser dient. Die Pfeif-, Zisch- und Schnalzlaute werden zur Kommunikation der Delfine untereinander genutzt. Und diese Delfinlaute, die über eine Unterwasserbeschallungsanlage eingespielt werden, benutzt man auch bei der ganzheitlichen Sonariumtherapie, sagt Rebecca Keim, die Leiterin des Projekts.
Wir können den Delfin, den lebenden Delfin, in keinster Weise ersetzen. Das ist ein Lebewesen. Wir können aber eben anknüpfen und wir können Ergänzungsmöglichkeiten bieten. Ein Patient bekommt alles von uns. Das heißt ergotherapeutische Ansätze, sprachtherapeutische Ansätze, physiotherapeutische Ansätze, die ganze Pädagogik, die ganze Psychologie. Und das alles in einem Konzept beinhaltet.
Die Sonarium-Therapie ist also eine ganzheitliche Therapie im und am Wasser, unterstützt durch Delfinlaute, kombiniert durch heilpädagogische, medizinische und psychologische Therapien. Die Behandlung beginnt immer an Land und wird im Wasser fortgesetzt. Schnell merken die Patienten, dass im Wasser vieles besser geht. Glücksgefühle stellen sich ein.
Was aber feststellbar ist bei allen, dass die Emotionalität sich extrem erhöht. Das heißt, der Zugang zu den eigenen Gefühlen wird geöffnet. Wir lösen im Grunde genommen Blockaden auf diesen verschiedenen Ebenen, auf der seelischen und auf der körperlichen Ebene. Wir haben einfach festgestellt, und das ist auch Anlehnung an die Delfintherapie, dass wenn wir übers Gefühl kommen, die Körperlichkeit auch viel einfacher funktioniert. Wir sagen, es ist nicht nur die Laute, es ist nicht nur der Therapeut, es ist nicht nur das Wasser, sondern die Komplexität.
Die Delfinlaute sind außerdem mit einer speziellen Musik unterlegt, die man auch im und am Wasser hört. Wenn man auf dem Wasser liegt, spürt man die Delfinlaute, den Klang der Musik. Das warme Wasser umspült den Körper und man kann sich besser konzentrieren. Langsam stellt sich eine Tiefenentspannung ein, sagt Rebecca Keim. Aus diesem Grund eignet sich die Therapie so gut für Autisten, die sich der Reizüberflutung nur schlecht entziehen können. Das hat auch die Mutter des 6-jährigen Leon festgestellt.
Leon ging ins Wasser und war danach ein anderes Kind. Der war super gelaunt, total entspannt und danach die Zeit war er einfach ein ganz, ganz ausgewechselt und ausgeglichenes Kind vor allem. Er bewegt sich im Wasser fast wie ein normales Kind. Er holt sich Auszeiten und er geht auch auf die Therapeuten zu, bewegt sich zu ihnen. Das Sprachverständnis ist ganz, ganz toll geworden. Das sagt auch der Kinderarzt, dass das Sprachverständnis wahnsinnig gut geworden ist, sich entwickelt hat in dieser Zeit und motorisch ist. Er rennt Treppen hoch und runter ohne Geländer, hat er vorher alles nicht gemacht.
Manches, was die Therapeuten und Eltern sagen, hört sich für den kritischen Geist etwas verschroben, abgehoben, unverständlich an. Doch der Verein Sonarium-Therapie ist kein Club von esoterischen Spinnern. Die Allgemeinmedizinerin Ursula Ohndorf ist im ärztlichen Beirat des Vereins. Zusammen mit anderen Kollegen berät sie die Patienten, klärt über diese ganzheitliche Therapie auf.
Hauptsächlich steht hier auch die Entspannung im Vordergrund, was bei vielen der behinderten Kindern zum ersten Mal bewirkt und denen in der Entwicklung einen Schritt weiterhilft, dass neue Pforten geöffnet werden. Es ist schon so, dass bei den Autisten auch die Erfolge in sehr, sehr kleinen Schritten erfolgen und zum Teil auch ganz minimal sichtbar sind.
Kleine Schritte, große Wirkung. Christina Tschafterow, die Mutter des 6-jährigen Leines, formuliert das so.
Also ich hoffe immer, dass alles was bringt, sonst würde ich es ja nicht machen. Ich wünsche mir, dass der auch sprechen lernt, dass der das mit der Toilette mal in den Griff bekommt. Ja, das würde mir erstmal reichen.
Das klingt ja wunderbar. Warmes Wasser, dann eine eher meditative Musik und Geräusche von freundlichen Delfinen. Da kann man sich ja nur entspannen. Herr Kokomor, ist das eine Entspannung dauerhafter Art, die auch wirklich hilft?
Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass diese Delfintherapie jetzt nicht in aller Munde ist. Es ist einer von ganz vielen Ansätzen, der auch immer mal wieder fällt, aber eher seltener, würde ich sagen. Generell würde ich mir vorstellen, dass es schon eine sehr gute Methode ist. Natürlich für viele nicht erschwinglich, aber wenn man so ein Projekt wieder jetzt startet, finde ich das erstmal nicht schlecht. Weil ich glaube, was passiert ist, dass die Kinder an einen Punkt zurückgelangen vor ihrer Geburt. Wir haben alle mal im Wasser angefangen und ich glaube, autistische Kinder sind Sinneswesen. Weil sie den Dialog mit dem Menschen nicht führen können, bleiben sie Sinneswesen. Also sie werden immer sehr viel wahrnehmen. Und wenn ein normaler Mensch zu Delfinen ins Wasser geht, wird er was empfinden. Aber wenn ein autistisches Kind zu Delfinen ins Wasser geht, wird er etwas ganz anderes empfinden. Und ich glaube, diese Entspannung ist sehr tiefgreifend. Die Frage ist, wie bekommt man dieses in den Lebensalltag? Aber generell finde ich den Ansatz, so wie er dargestellt wurde, sehr interessant und finde es gut, darüber nachzudenken. Mhm. Was bewirkt es eigentlich und was können wir davon nutzen, von diesen Erfahrungen, die da gemacht werden?
Delfine sind ja nur die eine Tierart, Frau Dr. Szymanski. Es wird ja ohnehin, werden autistische Kinder ja häufig mit Tieren konfrontiert, im Rahmen der Hippotherapie zum Beispiel auf Pferden oder auch mit ganz simplen Haustieren, wie speziell dazu trainierten Hunden. Wie sinnvoll ist die Arbeit mit Tieren für autistische Kinder?
Da kann ich Herrn Kokomor im Grunde genommen nur zustimmen. Alles, was den Kindern hilft, aus ihrer sozialen Isolation herauszukommen, in Kontakt zu treten mit anderen Lebewesen, ist hilfreich. Für welches Tier sich da das Kind interessiert, das ist sicherlich dann auch der Weg, den man für dieses Kind wählen sollte. Und das kann eben das Haustier sein, das kann eben die Hypotherapie sein oder eben dann auch meinetwegen die Delfintherapie. Ganz generell muss man ja aber sagen, es gibt nicht die Therapie für Kinder mit einer autistischen Störung. Es gibt eine Fülle von Therapieangeboten und man muss schauen, in welchem Bereich haben die Kinder ihre Schwierigkeiten und welche Therapieform wähle ich jetzt für dieses Kind.
Autismus ist eine, wir haben es ja schon vorhin erwähnt, eine sehr seltene Erkrankung. Sie, Herr Kokomor, sagten, etwa 7 von 10.000 Neugeborenen könnten später Autisten werden. Und es sind so merkwürdige Vorurteile und Urteile in der Öffentlichkeit gelegentlich unterwegs. Was ist so das Bild des Autisten in der Öffentlichkeit? Haben Sie eine Vorstellung?
Also wenn man fragt, ist es häufig eine Antwort, die kommt, die leben in ihrer eigenen Welt. Also das ist eigentlich eine Antwort, die am häufigsten kommt.
Die nicht ganz falsch ist.
Nein, die auch, denke ich, auch der Realität entspricht. Eine weitere Antwort ist häufig auch eine besondere Begabung, besondere Intelligenz. Das hört man auch wieder. Und das ist manchmal auch für Eltern, wenn sie dann ein autistisches Kind diagnostiziert bekommen, auch sowas wie so ein kleiner Diamant noch. Ich habe da doch etwas Besonderes. Und das sind sie auch. Das kann man auch so einfach sagen. Sie haben häufiger besondere Begabung, auf welcher Ebene auch immer. Und wenn ich besonders begabt bin, Streichhölzer, die auf dem Boden liegen, auf einen Anhieb zu erkennen und zu wissen, es sind 45. Das ist immer eine Sache, wie bewerte ich sowas.
Kommt aber nicht so häufig vor, die besondere Begabung. Oder hat jeder Autist irgendwo eine besondere Begabung?
Das ist schwer, den Begriff besonders jetzt zu definieren, aber ich würde sagen, wenn wir sagen, es hat jeder Mensch da eine Besonderheit, aber diese besondere Begabung, die so kursieren, die hat sicherlich nicht jeder. Das sind Einzelne, die das haben, aber wir haben jetzt gerade im Bereich Asperger-Syndrom, würde ich mal sagen, häufiger Kinder, die auch Hochbegabung haben. Ne? Also die wirklich auch sich mit bestimmten Thematiken wie Mathematik oder so sehr, sehr gut auskennen und beeindruckende Fähigkeiten haben. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle autistischen Kinder besondere Begabungen haben. Es haben viele auch große, große Schwierigkeiten.
Und nur sehr wenige haben sehr besondere Begabungen und sehr spezielle Begabungen und sie sind dennoch behindert und zugleich so hochbegabt. Savants, Inselbegabte, sie geben der Wissenschaft immer noch Rätsel auf. Ein Phänomen genialer Autisten. Sie können in speziellen Bereichen wie Rechnen, Zeichnen oder Musizieren ganz unglaubliche Leistungen vollbringen. Und bekannt wurde das eigentlich erst so richtig mit dem Film Rain Man, denn darin wird die Geschichte des Autisten Raymond Babbitt erzählt, der in seiner eigenen Welt lebt und diese ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten hat. Es gibt natürlich eine Vorlage zu Rain Man und der wahre Rain Man heißt Kim Peek und er lebt in Salt Lake City. Er hat Hollywoods Filmschaffende zu diesem Film mit Dustin Hoffmann inspiriert. Und das Phänomen der sogenannten Savants einer sehr, sehr breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Melody Tietkes über das Rätsel Kim Peek und andere Inselbegabte.
Kim Peek ist über 50, behindert und lebt bei seinem Vater. Er hat keine Frau, keine Kinder, keine Freunde. Er hatte nie Sex und weiß auch nicht, was das ist. Aber Kim Peek kennt den Inhalt von etwa 12.000 Büchern auswendig. Wer ihm ein beliebiges Geschichtsdatum nennt, erhält binnen Sekunden die Antwort, um welchen Wochentag es sich gehandelt hat. Wie hier im Test mit amerikanischen Studenten.
October 29, 1618.
What day of the week was that?
It was a Thursday.
Kim kennt sämtliche Kalenderdaten, amerikanische Flugpläne und Vorwahlnummern auswendig. Er kann mühelos 12-stellige Zahlen miteinander multiplizieren und liefert die Ergebnisse wie ein Taschenrechner, ohne bewusst Rechenprozesse zu vollziehen. Der Kimputer, wie er von seinem Vater liebevoll genannt wird, kann die Ergebnisse abrufen wie aus einer Datenbank. Er sagt über sich selbst, er habe einen unschätzbaren Vorrat an Wissen in sich.
I have so many things in me that you can't even guess them all.
Wissenschaftler gehen davon aus, dass bei Menschen wie Kim Peek bestimmte Filtermechanismen, die dafür sorgen, dass wir die Datenflut in unserem Hirn ordnen und begrenzen können, ausgeschaltet sind. Einige Savants leiden unter angeborenen Hirnschäden oder erlitten sie infolge eines Unfalls, wie zum Beispiel Orlando Sarrell, der im Alter von 10 Jahren durch einen Basketball am Kopf getroffen wurde und sich seitdem an jedes Detail in seinem Leben erinnern kann. Nur etwa 50 solcher Savants, sogenannter Wissender, gibt es auf der Welt. Die Hälfte von ihnen sind Autisten, fast alle sind Männer. Einige sind stark beeinträchtigt wie Kim Peek, andere sind nicht behindert und können selbstbestimmt leben wie das britische Rechen- und Sprachgenie Daniel Tammet. Er leidet seit seiner Kindheit unter dem Asperger-Syndrom, hat es aber geschafft, trotz seiner autistischen Störung Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und vermittelt in seiner Autobiografie faszinierende Innenansichten eines Inselbegabten.
Immer wenn ich unter zu starken Stress gerate und nicht ordentlich atmen kann, schließe ich die Augen und zähle. An Zahlen zu denken hilft mir, mich wieder zu beruhigen. Zahlen sind meine Freunde und sie sind ständig um mich. Jede ist einzigartig und hat ihre ganz eigene Persönlichkeit. 11 ist freundlich und 5 ist laut, während 4 still und schüchtern ist. Sie ist meine Lieblingszahl, vielleicht, weil sie mich an mich selbst erinnert.
Zahlen nimmt Tammet als Formen, Farben und Strukturen wahr. Der Savant, der von seinen Eltern liebevoll unterstützt wurde und mit 8 Geschwistern aufwuchs, hat seine Inselbegabung erst nach einer Reihe frühkindlicher epileptischer Anfälle entwickelt. Durch seine autistische Störung fällt es ihm trotz seiner Hochbegabung für Sprache, er lernte in einem Experiment binnen einer Woche fließend Isländisch, sehr schwer, die Mimik und Gefühlslage anderer Menschen jenseits der Worte zu entschlüsseln. Er schreibt dazu in seinem Buch:
Ich neige dazu, was gesagt wird, einfach als Information aufzufassen. Das heißt, mir fällt es schwer, Sprache auf soziale Art zu benutzen, wie die meisten Menschen es tun. Wenn jemand sagt, ich habe heute einen schlechten Tag, wird, wie ich inzwischen gelernt habe, erwartet, dass man etwas Mitfühlendes murmelt und sich nach der Ursache erkundigt.
Savants wie Daniel Tammet oder die Amerikanerin Temple Grandin, die als Spezialistin für Tierwissenschaften Weltruhm erlangte, haben es geschafft, trotz autistischer Krankheit ihre innere Welt zu durchbrechen. Sie helfen Wissenschaftlern, das Phänomen der autistischen Inselbegabung zu erforschen und nutzen ihre Popularität und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten, um gegen die Ausgrenzung von Autisten weltweit zu kämpfen.
Sehr eindrucksvolle Beispiele, und so hat auch jeder Autist seine eigene Geschichte, seine eigene Kette von Ursachen, die ihn zu Verschlossenheit oder zu speziellen Begabungen oder riesigen Talenten führt. Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz in die Welt der Asperger einsteigen. Herr Kokemoor, Sie haben mir neulich gesagt, Asperger könnten die Welt verbessern. Wir könnten das Potenzial, das sie haben, auch nutzen. Warum tun wir es denn nicht?
Also erstmal möchte ich das kurz noch beschreiben. Also ich glaube, dass das bei den Savants, aber auch bei Aspergern dieses Intellektuelle eine Kompensation dessen ist, dass das auf der sozialen Ebene nicht funktioniert. Das wurde eben im Beitrag ja auch beschrieben. Also ich konzentriere mich eigentlich auf strukturelle, intellektuelle Themen, um mich dem Sozialen nicht aussetzen zu müssen. Und da funktioniere ich vielleicht auf der kognitiven Ebene wie ein Computer. Mhm. Und es gibt Erwachsene mit dem Asperger-Syndrom, die sagen ganz deutlich, ich habe einfach ein hohes Potenzial, was ich gerne einbringen möchte auf dieser Ebene, dass ich also viel, viel schneller denken kann in bestimmten Prozessen. Aber ich schaffe es eigentlich nicht, mich der Welt zu öffnen und Leuten das mitzuteilen, dass ich das habe und dass ich das kann. Oder ich scheitere eigentlich auch immer wieder in sozialen Bezügen. Es gibt ganz berühmte Menschen mit Asperger-Syndrom, unter anderem Bill Gates und Albert Einstein. Das sind ja auch Menschen, die die Welt vorangebracht haben. Und darauf berufen sich Menschen mit Asperger-Syndrom. Erwachsene sagen, Mensch, ähnliche Dinge kann ich auch, aber ich habe keine Möglichkeit, Gesellschaft das mitzuteilen, dass ich das kann.
Ein faszinierendes Thema, besonders, Frau Dr. Szymanski, wenn man sich überlegt, dass der Mensch ja ganz allgemein nur eigentlich geringfügige Teile seines Gehirns nutzt. Zu mehr sind wir gar nicht in der Lage.
Man geht davon aus, dass maximal 10% dessen, was ein Gehirn in der Lage ist zu leisten, überhaupt nur bewusst genutzt wird. Insofern stimmt es natürlich. Ein großer Teil bleibt ungenutzt und wir hätten da deutlich mehr Ressourcen.
können wir eigentlich jetzt nur auf die Zukunft bauen, dass auch der Mensch eines Tages imstande ist, sein Gehirn in vollem Umfang zu nutzen. Wer weiß, wie die Welt dann aussehe. Ich möchte Ihnen zu guter Letzt noch einmal Esther ans Herz legen, die ja vorhin so eindrucksvoll erzählt hat, wie es sich mit Sohn Paul mit seinen 16 Jahren nun lebt. Und Esther erzählt uns noch einmal etwas Wichtiges, nämlich wie sie selbst mit diesem Schicksal umgeht.
Was für uns ganz, ganz, ganz wichtig war, dass wir auf keinen Fall die sozialen Kontakte verlieren, sondern unsere Freunde sind mit Paul aufgewachsen. Paul gehört zu uns dazu, der ist immer mit eingeladen. Wenn es in Ordnung ist, geht er mit. Manchmal ziehe ich es vor, ohne ihn zu gehen, weil man muss einfach auch mal Dinge ohne das Kind machen. Man muss immer in die Welt hineingehen und die Welt damit konfrontieren, was manchmal super schwer ist. Aber nur so geht es. Nur so.
Und unser Thema Autismus. Ich bedanke mich für diese erste Runde hier im Studio bei Dr. Gisela Schimanski, Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hannover, und bei Klaus Kuckemoor, stellvertretender Leiter der Ambulanz- und Beratungsstelle im Therapiezentrum Autismus Hannover. Das war's. Ich verabschiede mich am Mikrofon, sagt tschüss, Gabriele Hausmann. Noch einen schönen Abend.